Ich möchte noch kurz auf das Candlelight nehmen, am Samstag Hinweis, wo wir am 7. werden miteinander feiern. Es haben sich einige angemeldet, wenn noch kurz entschlossene da wären, gleich eins beim Benny Maron melden. Danke vielmals. Ja, ich möchte jetzt umstellen auf Schriftdeutsch, weil ich darum gebeten wurde. Und wir wollen miteinander dieses Gleichnis anschauen, das Jesus in bekannten Kapitel Johannes 15 uns beschreibt und darstellt. Ich bin der Weinstock, ihr oder wir aber sind die Reben. Es geht hier um ein Bild, wie wir es vorhin angeschaut haben, wo es um viel Frucht geht. Frucht ist ein Kennzeichen eines Christen, dass er lebt. Dass er am Weinstock ist, dass die Lebenskraft durch ihn fließt und dass er Frucht bringt. Viele Christen müssen sich aber ab, um ein engagiertes Christenleben zu führen. Und sie haben nie so richtig entdeckt, wo die Kraft herkommt. Der Anschluss an Christus. Und es sind ernste, gläubige Menschen, junge, alte, die immer wieder sich bemühen und doch unter dem Frust stehen, es gelingt mir nicht. Bei mir sieht man wenig Kraft. Bei mir sieht man wenig Frucht. Eine Menge von Christen mühen sich ab und haben immer den Eindruck, sie leben im Minus. Wir müssen uns, und das geht es heute Morgen, grundsätzlich bewusst sein, unsere Lebenskraft, unsere Kraftquellen, die sind allein in Christus Jesus. Ich denke, es gibt kaum eine bessere Illustration, wie eben das Bild vom Weinstock und die Reben. Kurz vor Golgatha, vor dem Final der Erlösung von Jesus Christus, bespricht Jesus mit seinen Jüngern dieses Thema. Er macht das auf die gute hebräische, anschauliche Art. Er bringt nicht irgendwelche theologische Statements, sondern er bringt das anhand des Bildes vom Weinstock und Reben und das dort üblich bearbeitet wurde, kannten die Jünger die Zusammenhänge sehr gut. Bruce Wilkinson schreibt in seinem Buch, der einzige Zweck des Weinberges ist die Produktion der Trauben. Der Weinberg hat nur einen Zweck, Trauben zu bringen, daraus man Traubensaft und Wein machen kann. Wir müssen das immer wieder neu sehen. Aus dem Holz vom Rebstock kann man nicht Möbel machen. Es gibt auch keine Werkzeuge oder irgendetwas anderes, sondern es ist da, um Frucht zu bringen und Trauben zu bringen. Und wenn das nicht geschieht, dann heißt es hier, dann werden die Zweige abgeschnitten, weil sie zu nichts zu gebrauchen sind und sie werden verbrannt. Folgerung: Eine Rebe, die nicht Frucht bringt, ist wertlos. Sie ist für nichts da. Man kann sie sonst für nichts anderes brauchen. Und Jesus bespricht dies mit seinen Jüngern, mit seinem engsten Kreis, kurz vor seinem Tod. Und vor seinem Tod, da redet man nicht über Bagatellen, sondern man spricht über das Wichtigste, was es geht in unserem Leben. Ich möchte nun diese Verse aus Johannes 15, 1 bis 8 mal lesen. Ich bin der Weinstock und ihr, der Vater, ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und nun sammelt man sie ein und wirft sie ins Feuer, dass sie brennen müssen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Soweit die Beschreibung in Johannes 15. Wir müssen als erstes uns bewusst sein, was Jesus hier sagt in diesem Vers 5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir müssen unsere Unmöglichkeit eingestehen. Wir Christen sind oft in einer eigenartigen Situation. Wir haben Minderwertigkeitsgefühle, weil wenig oder keine Frucht an unserem Leben sichtbar ist. Nach einer motivierenden Predigt reißen wir uns wieder zusammen und versuchen jetzt mit aller Kraft etwas zu vollbringen. Der Erfolg, die Auswirkungen sind oft bescheiden, und der Frust und die Enttäuschung ist umso größer. Wir haben alle aber in uns eine religiöse Veranlagung. Mit dieser religiösen Veranlagung meinen wir könnten Gott etwas machen, das ihm dann gefällt. Wir könnten doch noch etwas vollbringen. Nach dem Prinzip, wie wir es im Sprichwort kennen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn wir das anstreben und uns zusammennehmen, disziplinieren, dann werden wir auch etwas zustande bringen. Es ist aber, wie bei einem Süchtigen, ist es auch hier im Christenleben mit Frucht zu bringen. Wenn wir zuerst unsere Unmöglichkeit nicht eingestehen, dann haben wir keinen Durchbruch. Ein Süchtiger, der abhängig ist von irgendeinem Suchtmittel, meint vielleicht, ja, die Sache ist gar nicht so schlimm, ich habe es letztlich doch im Griff. Beim Rauschgift vielleicht denkt man, ich kann doch ein bisschen Hasch rauchen, bisschen grünes Gras anzünden, das ist doch nicht so schlimm, ich habe die Sache schon im Griff. Und der Durchbruch besteht letztlich, dass er sich und den anderen eingestehen kann, ich bin abhängig, ich bin süchtig, ich kann nicht aus eigener Kraft damit frei werden. Dann wird er bereit, seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dann wird er bereit, wirklich Jesus in sein Leben kommen zu lassen, ganz konkret die Schritte zu gehen von einem suchtfreien Leben und erleben dürfen, dass Jesus wirklich frei macht. So geht es uns immer wieder. Wir haben oft den Eindruck, wir sind doch gar nicht so schlecht, wie man immer tut. Und wenn man nicht akzeptieren kann, die völlige Sündhaftigkeit, wie sie uns Römer 3 beschreibt, wie Paulus uns sagt, alle haben gesündigt, alle sind schuldig vor Gott, dann kommen wir nicht weiter. Einen Durchbruch zu diesem Eingeständnis, das rebelliert in uns. Eben das sind auch diese religiösen Gefühle, die jeder Mensch in sich hat. Der Mensch aus sich heraus ist religiös, das können Sie in irgendeinem Naturstamm beobachten, der nichts von Bibel oder Religion oder so weiß, aber es sind zutiefst religiöse Menschen, die ihren Göttern auf ihre Art und Weise gefallen wollen. Und so sind wir auch oft als Christen. Wir sind noch religiös, versuchen Gutes zu tun, versuchen dies und jenes für Gott zu machen, meinen, wir sehen bei uns gute humanistische Ansätze im Leben, auf die man aufbauen kann. Und Jesus kommt und sagt, nein, ich mache alles neu. Man versucht irgendwie was mit Gott zu fabrizieren. Auf verschiedenen Wegen, das kam vom emotionalen Durchbruchserlebnis, damit man meint, man hat es mit einem Handgriff geschafft, bis zum gesetzlichen Leben, wo man wirklich sich abrackert und alle Einzelheiten vor Gott in Erfüllung bringen möchte. Die Palette ist groß von Christen, die aus eigener Kraft versuchen, Gott zu gefallen. Und doch immer wieder im Frust leben, weil sie merken, es geht nicht. Es ist hier die grundsätzliche Aussage von Jesus Christus. Wir müssen eingestehen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es steht hier nichts, nicht ein wenig, sondern nichts. Und nicht ist nicht gerade viel. Ohne ihn können wir es nicht machen. Wir müssen grundsätzlich mal kapitulieren und sagen, Herr, ich kann es nicht. Und dann sind wir offen für die Gnade Gottes. Dann sind wir offen, dass er uns beschenken kann. Dann sind wir offen, dass Gott eingreift und er es macht und nicht wir uns abmühen und abkrampfen müssen. Und ihm genau gleich im Frucht bringen. Eine Rebe kann sich nicht zusammenreißen und sagen, ja, jetzt will ich muss Frucht bringen, denn morgen kommt der Weingärtner, sonst schneidet er mich ab. Es ist ein natürlicher Vorgang durch den Anschluss an den Rebstock, an den Weinstock geschieht dieser Vorgang, dass sie Frucht bringen kann, die Rebe. Es ist zum Beispiel, wir haben schon Römer 3 erwähnt, die Verlorenheit des Menschen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Paulus macht ja in Römer so ein systematisches Aufbau. Und Sie müssen mal die Römer Kapitel 6 bis 8 lesen. Kapitel 6 zeigt uns der Durchbruch. Frei durch den Tod Christi von Sünde und Schuld. Ein neues Leben, Wiedergeburt. Dann kommt Römer 7. Wo Paulus biografisch aufzeigt, wie er aus eigener Kraft versucht, jetzt Gutes zu tun. Und es konnte, weil ein Gesetz des Todes und der Sünde in seinem Leib ihm zu mächtig war. Und er zum Schluss kommt und aufschreit in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Das ist so ein richtiger Aufschrei. Da hat er kapituliert, die Waffen völlig niedergelegt und gesagt, ich kann nicht. Und das war der Durchbruch zu Römer 8, das Leben im Heiligen Geist. Römer 8, Vers 2 erkennt, denn das Gesetz des Geistes, das Leben schafft, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Er erkennt nun, nicht ich muss, sondern ein anderes Gesetz kommt jetzt in mein Leben, das stärker ist, das das alte Gesetz auslöscht und ein neues zum Durchbruch findet, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, ein überfließendes Leben, wie es Römer 8 uns darstellt. Lesen Sie mal in der ganzen Stille, in Ruhe diese Kapitel 6, 7 und 8 durch. Bitten Sie den Heiligen Geist, dass er Ihnen zeigt, wo Sie in diesem Diagramm stehen und wie Sie wirklich den Durchbruch erleben zu Römer 8, das Leben im Heiligen Geist, wo Frucht entstehen kann, wo Frucht durchdringen kann. Unsere Unmöglichkeit angestrebt, zu Gott zu kommen und zu bejahen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich kann es nicht. Dann sehen wir, wie der Weingärtner seine Reben pflegt. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er aufheben. Und eine jede, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Vers 2. Nun geht es an das Bearbeiten des Weingärtners. Grundsätzlich ist klar, die Rebe ist ein Teil vom Weinstock. Sie wächst und kann Frucht bringen. Und dann geht es darum, dass jetzt nun vom Weingärtner die Pflege kommt, damit noch mehr, noch schönere Frucht kommt. Damit der Öchsli im Herbst dann so richtig süß und gut und fruchtbar ist. Es wird zuerst vom Aufheben und Anbinden gesprochen. Wir finden hier in diesem Text den Begriff Airo. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, die wird er, viele Übersetzungen schreiben hier, abschneiden oder abtrennen, ist nicht eine glückliche Übersetzung. Es heißt besser aufheben. Es ist das gleiche Wort, das gebraucht wird zum Beispiel, als die Jünger nach der Speisung der 5000 die übrige Brocken Brot in 12 Körbe voll aufhoben. Es ist auch der gleiche Ausdruck, der gebraucht wird, als vor dem Golgatha auf dem Weg dorthin Jesus unter dem Kreuz zusammengebrochen ist. Er konnte nicht mehr das Kreuz tragen. Dann wurde Simon von Kyrene herbeigerufen, gesagt, du kannst es jetzt tragen. Und dann heißt es, er hat es aufgehoben, um es für Jesus nach Golgatha zu tragen. Wie kann man das hier anwenden? Ein Weinbauer hat das mal so gesagt. Es ist so, der Weinstock, der Rebstock, der ist ja etwa so kniehoch. Und wenn er dann so richtig diese Treibe wachsen lässt und wenn diese Reben wachsen, dann sind die untersten bald einmal am Boden im Dreck und im Staub. Und können dadurch keine Frucht ansetzen. Und dann sagt er, dann nehme ich diese Rebzweige, ich reinige sie und binde sie am untersten Draht an, dass sie frei sind vom Dreck und vom Staub und nun sich entfalten können und wachsen können. Das ist die Arbeit des Weingärtners, aufheben. Herausnehmen aus Dreck, Sünde, Schuld und Staub. Das Fruchtbringen verunmöglicht. Mich befestigen in Christus, damit ich frei von dem wachsen kann, ausgestellt bin der Sonne und die Triebe sich entwickeln können. Und das möchte er an mir und durch mich machen. Er sagt ja immer wieder, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1,7. ständig reinigenden Prinzip, weil wir immer wieder verschmutzt werden. Darum muss diese Rebe, die da auf dem Boden liegt, emporgehoben werden. Gut, damals hatte man noch nicht Drähte, da wurden Schnüre gespannt oder irgendwelche Zweige angemacht und dann die Reben daran angeflochten, um zu zeigen, ich bin in Christus in einem neuen Stand. Ich bin in Christus frei von dem, was all das Fruchtbringen verunmöglicht. Und dann kommt noch ein zweites. Es sagt vom Reinigen und Ausbrechen oder dann Ausschneiden. Im Frühsommer, wenn die Reben so richtig wachsen und alles sich entfaltet, das grün und wunderbar ist, wie wir es im Bild vorhin gesehen haben, dann kommt der Weinberger und kommt und schaut nach, welche Triebe haben jetzt keine Frucht. Und die schneidet er weg, weil es geht jetzt nicht um ein großes Blätterwerk, sondern es geht darum, dass dort, wo Trauben angesetzt haben, die optimal versorgt werden mit der Lebenskraft, damit sie so richtig wachsen, entfalten und eine gute Qualität hervorbringen. Er schaut auch nach, wenn dürre Zweige sind, wenn kranke Zweige sind. All das schneidet er weg. Das heißt reinigen oder ausbrechen oder ausschneiden. Alles Unnötige muss weg, damit die Rebe, die Frucht angesetzt hat, optimal wachsen kann. Dass die Kraft nicht in irgendwas verpufft, wo es gar nicht letztlich etwas bringt. Und so müssen wir auch in unserem Leben uns der Pflege Gottes, des Vaters aussetzen, dass er uns bearbeiten kann, damit wir noch mehr Frucht bringen können. In 1. Korinther 3 nimmt Paulus das Bild vom Feuer und den Edelmetallen. Und er sagt, damit diese Edelmetalle optimal eingesetzt werden kann, werden sie im Feuer geläutert, kommen in Hitze, damit was alle falschen Gegenstände verbrennen und ausscheiden. Genau gleich wie bei der Rebe. Die falschen, die unnützen, die nicht zu gebrauchenden Teilchen werden ausgesondert, dass das Eigentliche sich noch besser entfalten kann. Und ich denke, wenn so Feuer, Holz und Dreck und alles andere, was im Edelmetall noch drinsteckt, verbrennt, ist das vielleicht ein schmerzhafter Prozess. Es tut weh. Auch wenn der Weingärtner mit der Schere da abschneidet, es kann wehtun. Aber es ist der Weg, damit sich das Leben noch optimaler entfalten kann. Das erlebe ich auch zu meinem Teil mit meiner Krankheit. Sie kann wehtun. Aber sie ist letztlich auch die Grundlage, dass Gott noch besser abschneiden kann. Dass Schwachheiten, dass Fehler auch in meinem Leben neu und besser sichtbar werden und ausgesondert kann. Dass mir die Kraft letztlich fehlt, etwas vorzuspielen. Etwas zu machen, was ich gar nicht bin. Eben wie wir es am Anfang gesagt haben, diese Religiosität. Wir haben oft Kraft, viel zu sehr Kraft, etwas vorzuspielen, was hinter dem Vorhang gar nicht wirklich läuft. Oder sehen wir es in der Arztpraxis. Wenn jemand eine Eiterbeule hat, dann muss der Arzt halt diesen kleinen chirurgischen Eingriff machen und die aufschneiden. Wenn man da einfach immer Verband umwickelt, da ist das nicht gut, das ist nicht schön und riecht schlecht und dann wieder mehr Verband und es drückt wieder durch und wieder schnell Verband und wenn möglich noch ein bisschen Theranderspray und so weiter. Kommt nicht gut. Wir müssen den Mut haben, das auszupacken. Offen unserem Arzt, der große Arzt Jesus Christus, hinzugeben. Gesagt, hier ist die Erdbeule. Und er macht einen Hickel und das, zack, zuckt man vielleicht zusammen. Aber es ist genau der Weg zur Befreiung. Es wird geöffnet. Es kann aufbrechen. Es wird offenbar, es kann gereinigt werden. Und dadurch kann sich die Wunde wieder schließen neu und es heilt wieder gut. Der Weinberg mit den Weinstöcken gehört dem Weingärtner. Und er hat die Verantwortung dafür, dass es gut kommt. Und er macht an uns die Arbeit. Wie es Hebräer 12, Vers 11 sagt, jede Züchtigung oder jedes Beschneiden scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Schmerz. Später aber schenkt sie denen, die durch die Schule gegangen sind, Frucht der Frieden und der Gerechtigkeit. Ja, im Anfang, wenn Gott an uns arbeitet, denkt man, warum muss Gott da so das Messer ansetzen? Aber er meint es gut, damit wir noch mehr Frucht bringen, damit es effizienter in unserem Leben geht, damit wir unsere Kräfte nicht in Dinge verpuffen, die letztlich gar nichts bringen, die auch einmal vor Gott im Gericht nach 2. Korinther 15 im Preisgericht auch dann nicht verbrennen, sondern gute Edelmetalle sind, die Gott entgegengebracht werden. Reife Früchte, die geerntet wurden, einen Korb voll Trauen, die Gott entgegengebracht werden und er mit uns in die Ewigkeit gehen kann. Und noch ein drittes. Wir sollen eine ununterbrochene Verbindung zu ihm behalten. In ihm bleiben. In diesem Bibelabschnitt, in diesen 8 Versen, die wir vorgelesen haben, kommt das Wort oder die Begriffe in ihm bleiben 7-mal vor. Die Bibel wiederholt sich nicht unnötig, im Gegensatz zu uns. Sondern wenn sie das wiederholt so sagt, dann ist es wirklich wichtig, dann ist es wirklich fundamental. Ja, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wir müssen ununterbrochen bei ihm bleiben. Wir müssen bei ihm fest angeschlossen werden. Wir dürfen nicht Wackelkontakt haben. Das könnte unser Superelektriker Jonas uns gut bestätigen, wenn diese Lampe nicht vollständig angeschlossen ist. Wenn da ein bisschen Wackelkontakt ist, dann flattert oder ist das Licht aus. Und da nützt es nicht, noch eine bessere Birne, noch weiß ich nicht, was alles zu machen, sondern es geht darum, dass die Verbindung hergestellt wird, dass die ununterbrochen ist, dass der Wackelkontakt beseitigt wird. Und so genau geht es auch beim Weinstock und den Reben. Wenn die Rebe irgendeinen Riss bekommt zum Weinstock, da kann man machen, was man will, aber es entsteht nichts mehr. Und so müssen wir das immer wieder sehen. Wenn ich zum Beispiel einen wunderschönen Blumenstrauß für viel Geld in einer Boutique kaufe, das sind das letztlich tote Blumen. Das tönt ein bisschen dramatisch. Und wir würden jetzt nicht sagen, wenn wir einer Braut oder einem Jubilar so einen schönen Blumenstrauß überreicht. Ja, ich gebe dir da noch tote Blumen. Hä, was gibst du mir? Ist das wirklich wahr? Sind die Blumen tot? Die sind doch so schön. Warten wir 14 Tage und dann sehen wir es. Wir haben da schöne Vasen mit Wasser. Wir schütten da noch das Pülferchen ein, das mitgegeben wird, dass sie noch länger halten. Aber es ist letztlich nur ein Überlebenskampf, dass sie den Schein endgültig verlieren. Denn im Moment, als sie abgeschnitten wurden von den Wurzeln vom Stock, waren sie tot, weil sie getrennt wurden. Und die Zeit wird es klar machen, ob es echte, lebendige Blumen sind in einem Topf, in einer Blumenschale, oder ob es eben tote, abgeschnittene Blumen sind. Und so müssen wir wirklich das in uns immer wieder vor Augen halten. Er sagt in Vers 5, Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Außerhalb von mir, getrennt von mir, da geht nichts, da läuft nichts. Da muss sie, und darum haben wir in unserem Leitbild auch das Gebet als Hauptfaktor eingebaut, wo es heißt, dass wir die Beziehung zu ihm pflegen. Wir müssen in Christus sein, das wäre dann der Begriff von Paulus, immer das in Christus. Oder wie es eben hier steht, in ihm. Wir müssen in ihm bleiben. Einen festen Zusammenschluss, damit der Heilige Geist durch uns durchfließen kann. Jemand hat einmal die Frage gestellt, was würde bei uns in unserer westlichen Welt geschehen, wenn eines Morgens der Heilige Geist weggenommen würde? Was würde geschehen? Das wäre interessant. Und jemand hat dann gesagt, wahrscheinlich würde es nicht viel verändern. Wir haben uns so eingemüht, ein Programm ablaufen zu lassen, auch ohne Heiligen Geist. Und ich denke, das ist in unserer dekadenten westlichen Welt die Tragik. Wir haben irgendwie verstanden, mit unserer Organisationsgabe, mit unserer Kreativität, mit allem Möglichen, kirchliches Leben zu produzieren, zu darstellen, auch ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist der größte Betrug für uns. Es ist nicht etwas Neues, das ist 2000 Jahre alt. Johannes musste im Auftrag Jesu der Gemeinde in Sardes schreiben, Offenbarung 3,1, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Eine schreckliche Vorstellung. Das war wahrscheinlich eine Gemeinde mit einem emotionalen Gottesdienst, mit verschiedenen Beiträgen, durchstrukturiert, alles und so weiter. Und das Programm ist nach Sekundenprogramm abgelaufen. Wunderbar. Und da kommt Gott und sagt, liebe Leute, alles ohne mich. Alles ohne die Wirkung des Heiligen Geistes. Und das heißt Tod. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und da müssen wir uns wieder von unserem frommen, religiösen Aktivismus befreien lassen, damit die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Friede, durch Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes an uns wachsen kann und das Bleiben der Frucht ist, bis in die Ewigkeit hinein. Es tönt so einfach, in ihm bleiben. Darum das geht's. Aber in der Praxis merken wir gerade, dass es eben nicht so sehr einfach ist. Hand aufs Herz, fühlst du dich durch den ganzen Tag, durch die ganze Woche hindurch wirklich in Christus, vollständig an ihn angeschlossen, mit ihm verbunden, durchströmt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben das mehr so in Zeitepochen, in Tag eingeteilt. Da haben wir 8 Stunden Arbeit, da bin ich für die Arbeit da, dann haben wir Essenszeit da, dann wird gefoodet und dann haben wir noch am Morgen, wenn es geht, die stille Zeit, wo wir auch noch uns vor Gott füllen lassen. In anderen Kulturen geht das oft viel fließender, wo man ständig durch den ganzen Tag die Verbindung mit Gott pflegt. Ob ich jetzt das bewusst mache oder unbewusst, man weiß, es ist da. Und so müssen wir es auch mit Gott machen. Damit kommt auch 1. Thessalonicher 5, 17 wieder zur Anwendung. Betet ohne Unterlass. Ja, ich kann doch nicht den ganzen Tag beten. Ich bin nicht Mönch, Nonne oder Diakonisse, die im Mutterhaus und im Kloster dafür immer Zeit hat. Nein, durch das ständige, gegenwärtige Wissen, in mir lebt Christus, dann kann ich auch ständig mit ihm verbunden sein und mit ihm den Weg gehen. Und das muss eine intensive Angelegenheit sein, auch ein tiefes Verlangen. Darum schreit David im Psalm 42, Vers 1, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, o so schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Wenn wir in dieser Haltung vor Gott kommen und sagen, Herr, ich habe das zu 100% nötig, deine Gegenwart. Nicht nur dein Nahesein, sondern deine Einheit mit mir. Dann darf ich diese Einheit mit ihm leben. Und wenn ich die Bibel lese, dann geht es mir nicht so sehr um das Buch, sondern um den Autor, der hinter dem Buch steht. Das ist auch noch wichtig. Ich verehre nicht einfach ein Buch, sondern es geht um die Person Jesus Christus, der das Wort Gottes ist. Und darum begegne ich ihm. Es geht ja auch nicht, dass jemand heute Morgen die Predigt von mir hinter dem Vorhang über die Lautsprecher abliest. Das wäre ja auch das Gleiche gesagt, was ich jetzt hier formuliere. Sagt er, das geht nicht. Wir wollen diesen Kerl sehen, wir wollen den erleben, ein bisschen spüren, was da abläuft. Und so soll es auch im geistlichen Leben sein. Wir wollen Jesus begegnen und mit ihm den Weg gehen. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Mit dem wollen wir abschließen. Bleibet in mir und ich bringe Frucht und das verherrlicht meinen Vater. Der fruchtbringende Rebberg ist ein gutes Zeugnis für den Weingärtner, dem der Rebberg gehört. Und da habt Freude daran. Und irgendwann wird das Winzerfest gefeiert in der Ewigkeit. Und dann steht wirklich, dann werden wir sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Dann werden wir lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Wunderbar. Freuen wir uns darauf. Wir beten. Ja, ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Weinstock bist und dass wir an dir angewachsen, verwachsen, verbunden sein dürfen. Herr, schenk, dass das bei uns so eine klare Sache ist. Und ich bitte dich, dass wir uns auch dir zur Verfügung stellen, wenn du an uns arbeitest, wenn du uns beschneidest, ausbrichst, anbindest, aufrichtest, einfach so, dass die Rebe wachsen kann, sich an der Luft rein und an der Sonne hell entfalten kann und Frucht bringen kann. Ja, segne du uns und bist du bei uns. Amen.